Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon ist der Innen- und Rechtspolitiker Dirk Wiese, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, Wahlkreis Hochsauerlandkreis in Nordrhein-Westfalen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Wiese, Diebstahl, Körperverletzung, Sachbeschädigung. Wieso verhalten sich mehr Kinder und Jugendliche aggressiv?
Sie haben die Zahlen angesprochen. Man muss hier sehr genau hinschauen. Das sind sicher auf der einen Seite Nach-Corona-Effekte, die wir in diesem Bereich erleben, sogenannte Nachholeffekte, die wir feststellen. Wenn wir uns allerdings den Langzeitvergleich anschauen der Kriminalitätsforschung und da so auf die letzten 25, 30 Jahre zurückgucken, dann müssen wir sagen, ist der Trend rückläufig. Das heißt, wenn wir in der Langzeitperspektive schauen, haben wir eigentlich weniger Straftaten im Vergleich, insbesondere auch bei Kindern und Jugendlichen. Aber man muss sich die Zahlen hier schon sehr genau im Detail anschauen.
Und vor allen Dingen eine Einzelheit. Wie sollten Strafverfolgungsbehörden damit umgehen, wenn Schülerinnen und Schüler kinderpornografisches Material verbreiten?
Ja, das ist eine große Herausforderung und das bereitet auch erhebliche Sorgen. Und Sie haben es ja auch in dem Vorbericht angesprochen. Oftmals ist es von den Kindern und Jugendlichen ohne Kenntnis dieses strafrechtlichen Hintergrunds letztendlich. Das muss man immer vor Augen haben. Hier ist es nicht ganz einfach, jetzt sozusagen die eine Lösung zu haben. Hier ist, glaube ich, der Präventionsgedanke sehr, sehr wichtig, dass man insbesondere im Bereich der Bildung, der Sensibilisierung deutlich zu machen, aber dass es eine Straftat ist, insbesondere auch die Frage der Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen zu stellen und natürlich Aufklärungskampagnen zu machen, was übrigens auch schon gemacht wird durch die Polizei. Es gibt zum Beispiel die Aktion unter dem Hashtag Denken statt Senden. Ich glaube, hier muss man sehr vielschichtig ansetzen bei den Kindern und Jugendlichen, weil es oftmals keine böse Absicht ist und sie sich ihrer Tragweite von dem, was sie machen, glaube ich, nicht bewusst sind.
Sie haben die Prävention angesprochen, Herr Wiese. Wenn Eltern solches Material etwa an Lehrkräfte weiterleiten, um darauf aufmerksam zu machen, zu sensibilisieren, dann machen sie sich strafbar. Das mag gut gemeint gewesen sein, aber wie sinnvoll ist das?
Sie sprechen eine Reform an, eine Strafrechtsreform, die letzte große Koalition noch gemacht hat. Und Sie sagen es richtig, es war sicherlich gut gemeint, aber eher mit den Auswirkungen in der Praxis nicht gut gemacht. Und darum hat sich ja die jetzige Ampelkoalition dazu bekannt, dass man diesen 184b des Strafgesetzbuchs nochmal anpacken will, weil genau diese Fälle natürlich nicht beabsichtigt sind und hier natürlich Taten, vermeintliche Taten in die Statistik auch einfließen, wo eigentlich kein strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegt. Und darum werden wir als Ampelkoalition hier jetzt sozusagen eine Reform dieses Straftatbestandes auch auf den Weg bringen und genau diese Beispiele, die Sie gesagt haben, dann zukünftig auch einer Lösung zuführen.
Ab welchem Alter sollte der Umgang mit Kinderpornografie strafbar sein?
Ich glaube, dass wir in Deutschland sehr gut fahren mit der Strafmündigkeitsgrenze ab 14. Und ich glaube, das sollte man auch beibehalten werden. Und nochmal, ich glaube, hier muss sozusagen nicht das Strafrecht als erstes ansetzen, sondern tatsächlich der ganze Bereich der Prävention, die Sensibilisierung der Kinder und Jugendlichen, damit sie sich dessen bewusst werden, was sie da verschicken, was sie versenden, aber auch die Frage stellen, wie wir Kinder und Jugendliche, glaube ich, gerade im Bereich des Umgangs mit Handys noch mehr sozusagen die Medienkompetenz vermitteln. Also von daher, hier ist nicht das Strafrecht die Antwort, sondern eher die Frage, wie kann ich es frühzeitig verhindern und Sensibilisierung gerade bei den Jugendlichen und bei den Kindern vornehmen.
Sie sagten, wir sollten. Wen meinen Sie damit?
Naja, ich glaube, hier sind einige gefragt. Hier sind wir natürlich auf der einen Seite auch als Politik gefragt. Diese Präventionskampagnen, diese Aufklärungskampagnen, die es ja bereits gibt. Ich hatte das angesprochen unter dem Hashtag Denken statt Senden, da auch nochmal stärker darauf aufmerksam zu machen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, dass in den Schulen sensibilisiert wird, dass in den Klassen natürlich sensibilisiert wird, dass darüber gesprochen wird, wenn solche Vorfälle aufkommen, wenn sowas entsteht in WhatsApp-Gruppen letztendlich. Aber natürlich auch das Elternhaus an der Stelle gefragt ist, dass man den Kindern und Jugendlichen nochmal die Tragweite ihres Handelns auch deutlich gemacht. Von daher gibt es nicht die eine Ebene, die eine politische Ebene, die da jetzt sozusagen die Lösung vorschreiben kann, sondern ich glaube, das ist auch gesellschaftlich eine Herausforderung, wo wir hinschauen müssen. Und das habe ich ja vorhin auch gemeint, wenn wir uns die Langzeitperspektive, den Langzeitvergleich bei der Kinder- und Jugendkriminalität anschauen, dann ist der eigentlich rückläufig. Aber wir haben natürlich heute auch neue Tatphänomene. Vor 25 Jahren hatte noch nicht jedes Kind und jeder Jugendliche, ich sage es jetzt mal sehr platt, ein Handy. Und daher stellt das uns natürlich auch vor neue Herausforderungen, auch bei Deliktsphänomenen und gewissen Taten, die auch begangen werden.
Herr Wiese, was folgt aus der steigenden Kriminalität von Zuwanderern für die Migrationspolitik der Bundesregierung?
Ich glaube, auch hier muss man sehr genau hinschauen. Wir haben hier einfach eine höhere Zahl an Menschen mit Migrationshintergrund Hintergrund, die bei uns im Land sind und dass dann in absoluten Zahlen wir hier einen Anstieg feststellen, das ist erstmal etwas, was jetzt auch nicht ganz verwunderlich ist. Dennoch muss man genau hinschauen, warum gewisse Deliktstypen Auffälligkeiten haben, bei Diebstahlskriminalität und anderen Bereichen. Aber ich glaube, wenn man unter dem Schnitt sich die polizeiliche Kriminalstatistik anschaut, die ja eigentlich nur eine Abbildung des Hellfeldes sozusagen ist, so der Dunkelfeldbereich kommt ja gar nicht auf, da kann man auch nochmal drüber reden, da brauchen wir eigentlich andere aussagekräftigere Zahlen, dann muss man feststellen, ja, hier ist auch ein Anstieg festzustellen, ebenfalls, glaube ich, nach Corona-Effekte, Nachholeffekte. Aber auch hier im Großen und Ganzen sehen wir eigentlich, dass das Land, jedenfalls wenn wir es in einem Langzeitvergleich anschauen, auch sicherer geworden ist. Aber nichtsdestotrotz, man muss hier genau hinschauen. Man darf jetzt aber auch, glaube ich, generell Zuwanderung und Einwanderung deswegen nicht per se in Frage stellen.
Sicherer geworden, sagen Sie. Wir wollen hören, was Professor Rüd Koopmans, Soziologe und Migrationsforscher an der Humboldt-Universität Berlin, über Kriminalität und Migration sagt.
In Deutschland alleine wurden zwischen 2017 und 2020 rund 300 Menschen Opfer eines vollendeten und über 1600 eines versuchten Tötungsdeliktes durch Täter, die als Flüchtling eingereist waren. Über 3000 Frauen fielen im gleichen Zeitraum einer Vergewaltigung durch einen oder mehrere Flüchtlinge zum Opfer. Das alles ist kein unvermeidlicher Preis, den Flüchtlinge und die aufnehmende Gesellschaft nun einmal für die humanitären Prinzipien des Asylrechts bezahlen müssen. Es ist die Folge eines Asylregimes, das nicht über die Instrumente verfügt, um die Bedürfnisse der Schutzsuchenden mit den Aufnahmekapazitäten der aufnehmenden Gesellschaften in Einklang zu bringen.
Herr Wiese, Sie sagten, Deutschland sei sicherer geworden. Rüd Koopmans sieht einen klaren Zusammenhang zwischen Migrationspolitik und dieser Kriminalität. Welche Verantwortung trägt dafür die Bundesregierung?
Ich glaube, man muss die Zahlen hier an dieser Stelle einmal vernünftig einordnen. Wenn wir uns die Kriminalitätsentwicklung in den vergangenen Jahren anschauen, gerade die Kriminalitätsentwicklung bei schwersten Kapitalverbrechen, dann haben wir eigentlich hier bei uns im Land rückläufige Zahlen. Hier wird ein Zusammenhang hergestellt, den man einordnen muss. Wenn wir uns die Gesamtzahl der Delikte in diesem Bereich anschauen, dann ist es so, dass Menschen mit Migrationshintergrund, die eine Zuwanderergeschichte haben, hier nicht den größten Anteil der Täterinnen und Täter darstellen.
Aber einen prozentual hohen.
Ja, aber das ist eine Verquickung, eine Vermengung, die letztendlich hier gerade hergestellt wird, die hier sozusagen ein erhöhtes Maß an Unsicherheit feststellt, ohne auch eine Einordnung zu treffen, dass wir natürlich auch sehr, sehr viele in der polizeilichen Kriminalstatistik haben, die einen, ich sag's jetzt mal, einen deutschen Hintergrund haben und gerade bei der Gewaltkriminalität, bei der Kriminalitätsform in Form auch Gewalt gegen Frauen, wo leider, und das muss man sagen, der weit, weit überwiegende Teil Deutsche ohne Migrationshintergrund sind. Von daher, die Zahlen darf man nicht schönreden. Man muss da genau hinschauen, man muss sich die Ursachen anschauen, aber man muss es auch in einen vernünftigen Kontext stellen, weil die meisten derjenigen, die zu uns kommen, die hier bei uns im Land sich etwas Neues aufbauen wollen, die letztendlich hier hinkommen, weil wir auch einen Fachkräfteengpass haben, weil wir Arbeitskräfteengpass haben, da sozusagen einen Kausalzusammenhang jetzt herstellen, dass das die alleinigen Gründe sind für diesen Anstieg in der polizeilichen Kriminalstatistik. Das halte ich doch etwas, muss ich sagen, wissenschaftlich für fraglich und eher vielleicht mit einer falschen Absicht interniert.
Auch weil es Ihnen nicht passt?
Nein, nicht, weil es mir nicht passt, aber ich glaube, man muss die Zahlen vernünftig einordnen und man muss sie in den Zusammenhang stellen dieser polizeilichen Kriminalstatistik. Und ich sage das auch ganz offen, es ist ja nicht ohne Grund so, dass wir als Ampelkoalition ja auch fordern, dass wir eigentlich einen periodischen Sicherheitsbericht brauchen, der eigentlich viel umfänglicher schaut, wie die Sicherheitslage letztendlich bei uns im Land ist, der sozusagen auch das Dunkelfeld mit hineinnimmt, weil viele Straftaten ja auch nicht zur Anzeige gebracht werden. Die polizeiliche Kriminalstatistik ist ja eigentlich nur eine Darstellung dessen, was zur Anzeige gebracht wird. Und vieles wird auch nicht zur Anzeige gebracht. Und wie gesagt, ich habe es angesprochen, nach Corona-Effekte kommen sicherlich noch dazu. Aber in der Langzeitperspektive, und das muss man immer wieder deutlicher machen, haben wir eigentlich einen Rückgang der Straftaten letztendlich bei uns im Land und insbesondere in der Langzeitwirkung auch bei Kindern und Jugendlichen.
Herr Wiese, CDU-Chef Friedrich Merz lädt heute zu einem Flüchtlingsgipfel ein und fordert, Migrationspolitik müsse Chefsache werden. Wann wacht das Kanzleramt auf?
Naja, das Kanzleramt ist ehrlicherweise schon längst aufgewacht und der Einzige, der nicht aufgewacht ist, ist Friedrich Merz mit der CDU-CSU, der relativ spät sich diesen Fragestellungen annimmt. Die Bundesregierung hat schon 2 Flüchtlingsgipfel veranstaltet, um tatsächlich diesen Herausforderungen, in denen wir uns gerade befinden, ich will das nochmal deutlich machen, 8 von 10 Menschen, die gerade zu uns kommen, kommen aus der Ukraine aufgrund des russischen Angriffskrieges, um sich denen auch zu stellen. Das betrifft Fragen der Finanzierung, der finanziellen Unterstützung für die Kommunen, das betrifft auch die Frage der Wohnraumsituation, auch die Frage, dass man genug Plätze in Schulen und Kitas letztendlich zur Verfügung hat. Aber das, was die Union manchmal suggeriert, dass wir sozusagen hier aufgrund der vielen Menschen, die aus der Ukraine zu uns kommen, die Schutz bei uns suchen, dass dieses Land irgendwie vor dem Kollaps steht, dagegen verwehre ich mich. Und da ist auch manchmal die Sprache, die von Friedrich Merz gewählt wird, dieser Vorwurf des Sozialtourismus, das ist etwas, das kann ich nur ablehnen und sagen, ja, wir sind in einer herausfordernden Situation, aber wir haben uns dem längst schon angenommen und es werden ja auch zügig jetzt die Ergebnisse des 2. Flüchtlingsgipfels auch präsentiert werden. Und im Mai wird ja auch nochmal im Bundeskanzleramt die Frage der finanziellen Unterstützung von Ländern und Kommunen mit dem Bundeskanzler besprochen.
Dirk Wiese, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
Sehr gerne, Wiedersehen.